Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Gut in Beziehung. Schön, dass du dir Zeit für deine Beziehung nimmst. Ich hoffe, du hast einen Moment der Ruhe für dich gefunden. Vielleicht bist du gerade unterwegs und hörst diesen Podcast oder lehnst dich entspannt zurück, um ganz bei dir zu sein. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das viele Paare beschäftigt. Es geht um die Abgrenzung von Bindungsangst und Autonomie. Und ganz häufig erlebe ich eine Paardynamik, die beide erschöpft. Und wir schauen uns genau an, wie diese Paardynamik zustande kommt und wie Natur helfen kann, diese Muster zu durchbrechen. Diese Paardynamik besteht aus zwei entgegengesetzten Bewegungen. Ein Partner möchte mehr Nähe und mehr Verbindung, oftmals auch so etwas wie Verschmelzung mit dem anderen. Und der andere möchte sich zurückziehen, empfindet ein unbehagliches Gefühl im Bauch und hat den Impuls, Distanz zu schaffen. Was oberflächlich als Klammern oder emotionale Kälte gesehen wird, das hat aber tiefe Wurzeln in unseren Bindungserfahrungen. In dieser Episode will ich mit dir auf drei Aspekte eingehen. Das eine ist, was ist eigentlich Bindungsangst und wie unterscheidet sie sich von einem gesunden Autonomiebestreben? Zweitens, wie kann Natur uns helfen, unsere Beziehungsmuster zu verstehen und zu verändern? Und als drittes, welche konkrete Schritte könnt ihr als Paar gehen, um in einen gesünderen Rhythmus zu finden? Unser Bedürfnis nach Bindung wird uns in die Wiege gelegt und es ist die Fähigkeit und die Sehnsucht, emotionale Bande zu anderen Menschen aufzubauen. John Bowlby, der Begründer der Bindungstheorie, der beschrieb Bindung als ein evolutionäres Überlebenssystem. Wir sind als Kinder, als Säuglinge vollkommen abhängig davon, dass eine Bezugsperson sich um uns kümmert. Und Bindung hat mehrere Dimensionen. Zuallererst gibt sie uns Sicherheit immer dann, wenn ich mich als kleines Kind oder auch später bedroht fühle. Sie ermöglicht mir, dass ich meine Emotionen regulieren kann. Das nennt sich Koregulation. Und sie bietet eine sichere Basis, von der aus ich die Welt erkunden kann. Und das ist ein bisschen paradox und gleichzeitig aber so wichtig, weil wir eine gute Bindung brauchen, um dann Autonomie und Exploration zu leben. Immer dann, wenn ich Bindungsstress erlebe, also wenn etwas passiert, was mich zum Beispiel als kleines Kind verängstigt, dann ist die Antwort von meiner Bezugsperson ausschlaggebend dafür, was für einen Bindungsstil ich entwickle. Und natürlich ist das nicht mit einem einzigen Ereignis getan, sondern das ist das, was ich häufig und wiederkehrend erlebe. Ich lerne also in meiner frühesten Kindheit, was ich von meiner Beziehung, von meiner Bezugsperson erwarten kann. Wenn meine Bezugsperson zuverlässig und feinfühlig und emotional verfügbar war, dann entwickle ich einen sicheren Bindungsstil. Wenn die Reaktion meiner Bezugsperson eher unberechenbar, übergriffig oder vernachlässigend waren, dann bilde ich einen unsicheren Bindungsstil aus. Jetzt haben wir schon zwei übergeordnete Bindungsstile, insgesamt gibt es aber vier. Einen sicheren Bindungsstil und die unsicheren Bindungsstile kann man nochmal weiter differenzieren in drei Subtypen. Den ängstlich-ambivalenten, den vermeintenden und den desorganisierten Bindungsstil. Und das Spannende ist, dass diese Bindungsmuster sich fortsetzen, wie sie mitnehmen in unser Erwachsenenleben und dass sie auch hier anfangen, unsere Beziehung zu beeinflussen. Sicher gebundene Menschen, die können Nähe und Distanz flexibel regulieren. Und Menschen, die aber ängstlich-ambivalent gebunden sind, für die ist Nähe ganz wichtig und die suchen das ganz intensiv und für die stellt Trennung eine große Bedrohung dar. Und im Gegensatz dazu sind vermeidend gebundene Menschen eher diejenigen, die emotionale Abhängigkeit als Gefahr wahrnehmen und dann auf Distanz gehen. Und wenn wir uns jetzt das Nähe- und Distanzverhalten von Menschen in Beziehung angucken, dann kann das zwei Ursachen haben. Das kann sein, dass jemand eine Bindungsangst mit sich herumträgt. Und es kann aber auch ganz gesundes Autonomiebestreben sein. Bindungsangst ist ein Schutzmechanismus und der entsteht aus meinen negativen Beziehungserfahrungen. Und es äußert sich dadurch, dass, wenn mein Lieblingsmensch mir nahe sein möchte, dass ich dann das Gefühl habe, dass ich fast ersticke in zu viel Nähe. Und ich bin ganz angespannt und möchte möglichst schnell raus aus dieser Situation. Wenn ich mich doch einlasse, dann kann es passieren, dass ich danach einfach abschalte und gar nichts mehr fühle. Und ganz typisch für diesen Bindungsstil oder für Bindungsängste ist es eben auch, dass ich meine eigene Unabhängigkeit ganz hoch aufhänge. Sie ist in meinem Wertesystem ganz weit oben und hat Priorität. Bedürftigkeit ist eher etwas, das ich vermeide, manchmal vielleicht sogar belächle. Und tiefe emotionale Gespräche sind was, das ich nicht brauche. Ein gesundes Autonomiebestreben hingegen ist ein natürlicher Entwicklungsimpuls. Und der entspringt nicht aus Angst, sondern nach dem Bedürfnis nach Selbstentfaltung. Es ist die Fähigkeit, dass ich meine eigenen Werte lebe, dass ich meine eigenen persönlichen Grenzen setze, dass ich meine Ideen, Ziele authentisch verfolge und umsetze. Und der entscheidende Unterschied ist, dass es Bindung nicht ausschließt, sondern ergänzt. Beides ist damit möglich. Und in der Dynamik, die ich am Anfang beschrieben habe, passiert das dann häufig, dass diese Bindungsängste, die wir mit uns rumtragen, dass wir die gegenseitig aktivieren. Also ein Partner möchte gerne mehr Nähe, der möchte sich sicher gebunden fühlen und das sorgt beim anderen dafür, dass seine Bindungsangst immer größer wird, je näher mir mein Partner kommt. Und dann reagiere ich natürlich mit Rückzug und dieser Rückzug, der bestätigt die Verlassensängste bei dem bindungssuchenden Partner. Und der sucht dann noch intensiver nach Verbindung und dann entsteht dieser Teufelskreis, an dem man irgendwann in so einer Pattsituation ist und sagt, ja, wir kommen hier irgendwie nicht von der Stelle und zueinander. Spannend ist, dass beide eigentlich das Gleiche suchen, nämlich Sicherheit, aber das auf eine völlig unterschiedliche Art und Weise. Lasst uns in einem zweiten Schritt darüber reden, wie uns jetzt naturgeschützte Therapieansätze dabei helfen können, diese Dynamik zu verändern. Und als erstes fallen mir eine Menge Metaphern für gesunde Bindung ein. Da sind jede Menge Bäume im Wald, die zum einen fest verwurzelt in der Erde stehen, sicher gebunden sind und gleichzeitig den Lichtraum um sie herum mit ihren Ästen und Blättern erkunden. Ein Baum ist sozusagen sicher gebunden und gleichzeitig autonom. Und genau solche Metaphern, solche Spiegel kann man nutzen, um Paare einzuladen, ihre Beziehungsdynamik in der Natur wiederzufinden. Ein Paar, das ich begleitet habe, das fand zum Beispiel eine Eiche, in der eine Birke durch die Krone durchwuchs. Und die beiden waren der Meinung, dass das genau ihre Paardynamik widerspiegelt. Sie mit vielen ausladenden Ästen, die wuchern und die Nähe suchen und er, der durch die Krone der Eiche hinweg die Freiheit nach oben sucht. Und das Spannende an dieser Methode ist, dass die Natur ein neutraler Spiegel ist. Die Paare oder das Paar, von dem ich gerade gesprochen habe, das hat eben dieses Bild in der Natur nicht als Versagen gewertet, sondern das war eine ganz natürliche Dynamik und dieser, so sind wir wohl in unserer Beziehung, das war das, was dabei rauskam. Es war ganz ohne Schuld und ganz ohne Scham und es öffnet Raum für Mitgefühl und für Verständnis. Und dann kann man in einem zweiten Schritt mit diesen Naturelementen in Beziehung treten. Und wir können uns fragen, was bräuchte denn die Eiche, damit sie sich wohlfühlt? Und was bräuchte die Birke, damit sie sich wohlfühlt an diesem Ort und mit dieser Eiche? Was ich besonders schätze an naturgeschützten Methoden ist die natürliche Entschleunigung, die einsetzt. Wir sind fernab von digitaler Ablenkung und vom Alltagsstress. Wir hören keine Türklingel, wir hören kein Handy, das summt, sondern wir sind zu dritt unterwegs und unser autonomes Nervensystem kann sich beruhigen und plötzlich werden Gespräche möglich, die vorher immer im Streit endeten. Und ich finde, gerade bei bindungsängstlichen Menschen ist die Beruhigung des Nervensystems ein ganz entscheidender Punkt. Und genau das passiert in der Natur. Der Puls verlangsamt sich, die Atemfrequenz normalisiert sich und die Stresshormone werden abgebaut. Und das führt dazu, dass wir in diesem entspannteren Zustand offener sind für neue Bindungserfahrungen. Und die brauchen wir, wenn wir etwas verändern möchten. Vielleicht merkst du jetzt beim Zuhören, dass eines dieser Muster dir vertraut vorkommt. Vielleicht bist du derjenige, der eher mehr Sehnsucht nach Nähe hat oder der sich mehr Freiraum wünscht. Nimm dir einen Moment Zeit, um da nochmal reinzuspüren, ohne dich dafür zu verurteilen oder deinem Partner in deinen Gedanken Vorwürfe zu machen. Und damit sind wir jetzt auch schon beim dritten Punkt angelangt, nämlich die praktischen Schritte für euren Alltag. Was mache ich denn jetzt, wenn ich weiß, dass ich ein höheres Autonomiebestreben habe als mein Partner oder meine Partnerin oder vielleicht eine Bindungsangst mit mir rumschleppe? Und einer der ersten Schritte ist bestimmt, dass wir unsere eigenen Bindungsmuster verstehen. Und wenn wir das wissen, wenn wir wissen, was sorgt dafür, dass ich nach Nähe suche und was sorgt dafür, dass ich eher auf Distanz gehe und in ein Autonomiebestreben hineinwachse, wenn ich das weiß, habe ich schon viel gewonnen. Und ich möchte an dieser Stelle deswegen auf zwei frühere Podcast-Episoden verweisen. Die eine ist vom November 23, da geht es ganz explizit um Bindungsangst. Und die zweite ist vom Januar 21, da geht es um Bindungstypen. Hör da gerne rein, wenn du dir unsicher bist, was für einen Bindungsstil du denn mitbringst. Und an der Stelle ist es mir wichtig zu betonen, dass Bindungsmuster nicht in Stein gemeißelt sind. Und die Neurobindungsforschung, die zeigt das ganz eindrucksvoll, dass wir durch neue, heilsame Bindungserfahrungen unsere alte Bindungsmuster verändern können. Unser Gehirn ist also plastisch und formbar, auch noch bis ins hohe Alter. Und es ist nie zu spät, um eine Bindungserfahrung, die wir als Kind gemacht haben, in eine neue zu integrieren. Wie mache ich jetzt neue Bindungserfahrungen? Und ich möchte euch zu einer kleinen Übung einladen, die ihr ganz bequem alleine machen könnt. Nehmt euch ein bisschen Zeit und geht in die Natur. Das kann ein Wald, ein See sein, es kann eine Wiese sein oder ein Park. Das ist gar nicht so wichtig. Der Partner von euch mit dem stärkeren Bindungsbedürfnis, der bekommt die Aufgabe, in diesem Naturraum seinen eigenen Platz zu finden. Ein Ort, der nur für ihn ist. Und die Aufgabe ist, dort 30 Minuten alleine zu verbringen. Spür mal in dich selbst hinein, spür deine eigene Präsenz und beobachte, wie sich das anfühlt, Zeit mit dir selbst zu verbringen. Welche Gedanken tauchen auf? Welche Gefühle kannst du wahrnehmen? Welche von diesen Emotionen stehen eigentlich in Verbindung mit deinem Partner oder deiner Partnerin? Und gibt es auch was Schönes an dieser Autonomie, die du dort spüren kannst? Der Partner mit dem stärkeren Autonomiebedürfnis, der bekommt die Aufgabe, etwas in der Natur zu finden, das er seinem Lieblingsmenschen gerne zeigen möchte. Etwas Schönes, etwas Interessantes, etwas, das dich berührt in dem Moment. Nimm dir Zeit, wirklich bewusst etwas auszuwählen, das du wirklich teilen möchtest. Und beobachte, wie sich das anfühlt, etwas zu finden, das du mit deinem Lieblingsmenschen teilen möchtest. Was löst dieser Impuls an Verbindung in dir aus? Nach den 30 Minuten trefft ihr euch wieder. Der Autonomieorientierter Partner, der gerne mehr Freiheit möchte, der führt den anderen zu seinem Fund und er teilt, warum er genau dieses Element ausgesucht hat und gerne teilen möchte. Und der bindungsorientierte Partner, derjenige, der sich mehr Nähe wünscht, der erzählt von seinen Erfahrungen mit diesem Raum, mit dem Alleinsein. Warum ist diese Übung hilfreich? Der bindungssuchende Partner, der erlebt, dass Autonomie nicht bedrohlich sein muss, sondern auch bereichernd sein kann. Und der autonomiesuchende Partner, der erlebt, dass Verbindung nicht erdrückend sein muss, sondern auch frei gewählt werden darf. Es gibt aber noch mehr, das ihr tun könnt. Ihr könnt zum Beispiel euch eure Kommunikationsmethoden anschauen. Besonders hilfreich ist es, wenn ihr eine bedürfnisorientierte Sprache entwickelt. Also statt Vorwürfe auszusprechen, teilt eure zugrunde liegenden Bedürfnisse mit. Also statt du bist nie für mich da und ewig lässt du mich alleine, könnte so eine bedürfnisorientierte Aussage lauten: Ich sehne mich nach mehr Nähe mit dir. Wenn wir uns heute Abend hinsetzen würden und uns austauschen könnten, würde mich das wirklich freuen. Und statt du klammerst ständig an mir und lässt mir überhaupt gar keine Luft mehr zum Atmen, könnte so ein bedürfnisorientierter Satz lauten: Ich brauche regelmäßig Zeit für mich, um meine Gedanken zu sortieren und um aufzutanken. Und das hilft mir, wenn ich das mache, weil dann kann ich mich mehr auf dich und deine Bedürfnisse einlassen. Miteinander bedürfnisorientiert zu reden, hilft aus dieser Vorwurfsspirale rauszukommen. Deswegen probiert das gerne aus. Ein wichtiges Ziel für euch sollte sein, dass Bindung und Autonomie zusammen da sein dürfen. Dass es kein Widerspruch sein muss, sondern dass es sich gegenseitig bereichert. Eine sichere Bindung bietet die Basis dafür, dass ihr mutig in die Autonomie gehen könnt. Und eine gesunde Autonomie stärkt die Qualität eurer Beziehung, weil ihr euch dann ganz einbringen könnt. Und genau das erreicht ihr am einfachsten, wenn ihr euch bewusst seid, welche Bindungsstile ihr mitbringt und ihr daran arbeitet, neue Erfahrungen zu machen. Neue Erfahrungen, die beides zulassen. Bindung und Autonomie. Wenn dich diese Folge berührt hat oder du das Gefühl hast, dass dir jemand in deinem Umfeld helfen könnte, dann freue ich mich, wenn du sie weitergibst. Wenn du Fragen hast oder du deine eigenen Erfahrungen teilen möchtest, dann kannst du mir gerne schreiben an nachricht@torsten-köcher.de. Deine Geschichten, deine Erfahrungen, die helfen mir, zukünftige Folgen noch besser auf eure Bedürfnisse auszurichten. Schön, dass du hier warst. Es grüßt und winkt, dein Torsten.